Ich lese den Psalm 14 nach der neuen Genfer Übersetzung. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an, ihr ganzes Verhalten ist abscheulich. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist. Einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Haben denn alle, die Unrecht tun, keine Einsicht mehr? Sie fressen mein Volk auf, als wäre es ein Stück Brot, und zum Herrn rufen sie überhaupt nicht. Doch der Tag wird kommen, an dem sie von Schrecken gepackt werden, denn Gott ist mit denen, die nach seinem Willen leben. Ihr wollt die Pläne der Armen vereiteln, doch der Herr selbst ist seine Zuflucht. Käme doch endlich vom Berg Zion die Rettung für ganz Israel. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes zum Guten wendet, dann wird ganz Israel in Jubel ausbrechen. Überall im Land wird Freude herrschen. Ich möchte mit einer Wacken-Erfahrung beginnen. Für unsere Gäste: einmal im Jahr findet in der ersten Augustwoche das Wacken Festival, Heavy Metal Festival in Wacken statt, hier vor unseren Türen. Wir sind seit 7 Jahren dort und verteilen Metal-Bibeln. Das sind ganz einfache Neue Testamente mit einem entsprechenden Cover, das metalmäßig cool aussieht, und mit Erfahrungsberichten von Musikern, die zum Glauben gekommen sind an Jesus. Wir verteilen die Bibeln und kommen mit den Menschen ins Gespräch. Mittlerweile ist da schon ein gewisser Wiedererkennungswert. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mann Mitte 40 über die grundsätzliche Frage, ob es Gott gibt. Er halte es mit den Naturwissenschaften, sagte er mir. Da sei kein Raum für Gott. Ich warf ein, dass es viele hochkarätige Wissenschaftler gäbe, Physiker zum Beispiel, die an Gott glauben. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die Welt nicht aus sich selbst entstanden sein könne. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die der eine so trifft, der andere so. Aufgrund dieser Erkenntnis haben sie sich auf die Suche nach Gott gemacht und erlebt, wie sich ihnen der Gott der Bibel offenbart hat. Das Gespräch endete freundlich, aber ohne wirklich nachhaltiges, oder nachhaltig kann ich nicht beurteilen, das muss denn die Zeit ergeben, aber zunächst mal vorfindliches Ergebnis. Und das war auch okay so. Er verabschiedete sich und ich tat das, wogegen er sich nicht wehren konnte. Ich betete für ihn. Also still bei mir. Manchmal bieten wir es den Gesprächsteilnehmern auch an, dass wir mit ihnen gemeinsam beten. Aber das war in der Situation einfach unangebracht, hatte ich den Eindruck. Ich betete für ihn, dass Jesus sich ihm offenbaren möge und dass er ihm das Herz aufschließe. Und damit war ich sozusagen auch innerlich entlastet. Ich wusste, Gott tut sein gutes Werk an ihm. Er ist treu. Er macht das. Und damit komme ich zum ersten Punkt. Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Er hat eine Ahnung von Gott. Die ist sozusagen qua Schöpfung in ihm drin, ein unbewusstes Suchen, von dem der Kirchenvater Augustin schon sagt, der Mensch ist, das Menschenherz ist unruhig im Menschen, bis es ruht in Gott. Ganz bekanntes Wort von ihm, aber eben auch richtig. Aber es ist mehr dieses Suchen nach Gott, nicht ein Wissen, dass es Gott gibt. Und wenn dieses Suchen, das kann so oder so beantwortet werden. Und manche, auch der Wacken-Teilnehmer, der eine sagte denn, ja, ich glaube an Asgard. Das kenne ich nur als Biermarke, das muss ich dazu sagen. Aber das ist eine nordische Gottheit. Ja, und so fängt man dann miteinander an zu diskutieren. Dieses Bedürfnis, Karl Barth sagt, dass dieses Bedürfnis, Gott zu suchen, das kann durch ganz viel versucht werden zu stillen. Aber eigentlich wird es nur bei Gott gestillt. Aber, wie gesagt, von sich aus kann der Mensch Gott nicht erkennen. Törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. So übersetzt die Neue Zürcher Übersetzung. Erich Zenger übersetzt den Vers 1b, die Spötter sagen, Gott ist nicht da. Mose fragt Gott, der sich ihm beim brennenden Dornbusch offenbart, das können wir im 2. Mose 3 lesen, nach seinem Namen. Und wie ist dieser Name? Ich bin da. Oder ich bin der, der ich mich erweisen werde. So ganz genau kann man das nicht übersetzen, aber die Übersetzung, ich bin da, ist durchaus richtig. Ich bin da, sagt Gott zu dir. Ich bin da in der Situation deines Lebens, wo du vollkommen hoffnungslos bist. Da bin ich da. Und der Spötter sagt, Gott ist nicht da. Und da, wo du dir Gedanken machst über deine Zukunft, wie das ausgehen wird, wie mein Verfahren beim Amt für Flüchtlinge und Migration ausgeht, dann sollst du wissen, Gott ist da. Das ist sein Name. Und der Spötter sagt, Gott ist nicht da. Ich könnte mich in so einer Wackenbegegnung über den Gesprächspartner innerlich erheben und sagen, wie töricht, wie dumm, dass er meint, es gäbe keinen Gott. Abgesehen davon, dass mein Gesprächspartner wohl meine Überheblichkeit spüren würde und innerlich auf Distanz gehen würde, wäre ich doch selbst der Törichte, weil ich nicht der Tatsache gewahr wäre, dass ich selbst nur an Gott glauben kann, weil er sich mir offenbart hat. Unser christlicher Glaube, der Glaube, der sich schon im Alten Testament deutlich gemacht hat, ist Offenbarungsglaube. Gott hat sich offenbart. Abraham wäre nie auf die Idee gekommen, aus seinem Heimatland wegzuziehen und in irgendeine Wildnis zu ziehen, die er nicht kannte, wenn er nicht die Offenbarung gehabt hätte, die Gott ihm geschenkt hat. Und so kann man die ganze Bibel durchgehen. Gott hat Glauben in deinem und in meinem Herzen geweckt, sonst säßen wir hier nicht im Gottesdienst. Und dass es den Menschen damals bei der ersten Pfingstpredigt durchs Herz ging, wie es da heißt, und sie umkehrten, war Wirkung des Heiligen Geistes, der Erkenntnis gewirkt hat durch das Wort Gottes, das vorher durch Petrus gepredigt worden ist. Das haben sie nicht selbst erkannt. Wenn das, wie soll ich sagen, an meiner Fähigkeit liegen sollte, diesem jungen Mann, der mir da begegnet, 45 ist ja schon gar nicht mehr jung, aber diesem Mann, der mir da begegnet ist, ihn zu überzeugen, was wäre das für eine Last? Furchtbar. Das könnte ich gar nicht abdecken. Das ist Gottes Sache. Ich teile meine Hoffnung mit ihm. und sage, hey, mein Leben ist reich dadurch. Ich mache dir das Angebot. Aber das andere muss Gott wirken. Erst wenn der Glaube durch den Heiligen Geist in uns geweckt ist, entsteht im Herzen die Erkenntnis, dass wir Sünder sind, dass ich Sünder bin. Deshalb die zweite Erkenntnis. Die erste war, der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Und die zweite ist, erst wenn Gott Glaube in mir geweckt hat, kann ich mich dem Urteil Gottes stellen und ihm zustimmen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Das sagt unser Psalm. Keiner. Vers 2 heißt es, der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist, einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Es wirkt fast so, als ob sich der Psalmdichter Gott so vorstelle, als säße er auf einem Balkon und schaute herab auf das Geschehen da auf seiner Erde und sagt, da wollen wir doch mal sehen, was die Menschen so treiben. Und was er sieht, ist nicht gut, nichts Gutes. Das Urteil, das Gott fällt, trifft nicht nur einige ganz schlimme Menschen, die wir miteinander für moralisch verwerflich halten. Und man braucht nur in die Nachrichten zu hören oder in die Zeitung zu schauen. Man findet garantiert was. Nein, er meint das Urteil über die gesamte Menschheit. Und das betrifft auch den Beter des Psalms. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Der Apostel Paulus zitiert diesen Psalm 14 im Römerbrief. Da schreibt er, ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Wir hören, das ist unser Psalm. Der Psalm 14 kommt sogar noch ein weiteres Mal in fast gleichem Wortlaut in Psalm 53 vor. Offensichtlich hat diese Erkenntnis ganz tiefe Prägung in der Geschichte Israels gehabt, dass so ein Psalm zweimal vorkommt. Heißt das denn, dass ohne den Glauben keiner je etwas Gutes tun mag, kann? Nein, das heißt es natürlich nicht. Menschen können nämlich Gutes tun. Ja klar. Im Rahmen ihrer eigenen Maßstäbe. Und die decken sich häufig auch mit den christlichen Maßstäben. Natürlich kannst du Gutes tun. Und auch jeder Mensch. Aber dieses Gute aus menschlicher Perspektive wird ja manchmal verglichen untereinander. Das ist die Sicht der Dinge, die der Psalmbeter und auch Paulus vor sich hat. Wenn du dich vergleichst mit anderen, dann bist du immer der Bessere. Irgendwo. Aber was ist dein Maßstab? Was ist dein Maßstab, mit dem du dich vergleichst? Jesus sagt einmal, als ihn einer gut nennt, was nennst du mich gut? Gut ist allein der Vater im Himmel. Also, das ist der Maßstab. Nicht Bernd und ich vergleichen uns, sondern jeder für sich vergleicht sich mit Gott. Und natürlich ist es so, dass jeder einfach anders lebt Jemand, der eine gute Erziehung hatte, der ein gutes Elternhaus hat, der ganz andere Chancen hatte, der lebt das Gute moralisch gesehen viel mehr als ein anderer, der diese Chancen nicht hatte. Aber ist das sein Verdienst? Ist das dein Verdienst? Dass du in einem guten Elternhaus aufgewachsen bist, wo vielleicht christliche Werte vermittelt wurden? Oder ist es dein Verdienst, dass du irgendwann in deinem Leben, mitten in deinem Leben von Gott gerufen wurdest und dann deine Maßstäbe neu geprägt wurden und du dich absetzt, moralisch gesehen, von anderen? Aber ist es dein Verdienst? Ein Mahatma Gandhi, der ist vielleicht moralisch gesehen, übertrifft er uns vielleicht alle. Weiß ich nicht. Mutter Teresa, vielleicht noch ein bisschen höher. Und ich bin vielleicht hier unten irgendwo und Bernd dann hier oder wisst ihr, aber der Maßstab ist das. Nicht Mahatma Gandhi und nicht Mutter Teresa, die wusste das übrigens. Die hätte sich nie zum Maßstab gemacht. Sie wusste, da ist nur einer gut. Versteht ihr? Alle miteinander sind wir an der Stelle Sünder. Wir ermangeln der Herrlichkeit, von der wir am Anfang gesprochen haben, die im Lord's Prayer vorkam. Wir ermangeln der Herrlichkeit, sagt Paulus, weil wir an den Maßstab Gottes nicht ranreichen. Das ist das Ding. Und ich will keinen schlecht machen. Nein, ich will nur, dass wir auf den Maßstab schauen, der wirklich Maßstab ist. Diesem Urteil musst du dich stellen. Und diesen Stich im Herzen musst du spüren und bekennen, ja Gott, du hast recht. Und du musst Recht behalten in deinem Richten, wie es in einem anderen Psalm heißt. Das nennt sich Buße. Das nennt sich Umkehr. Das ist ein demütiges, sich unter dieses Urteil Gottes stellen. Gott belässt dich und mich freilich nicht unter diesem belastenden Urteil. Er möchte keine ängstlichen, kriecherischen Nachfolger. Nein, das will er gerade nicht. Aber entscheidend wichtig ist, dass wir uns diesem Urteil stellen, um den Freispruch auch wirklich zu hören und durchzuatmen und zu sagen, ach, Gott setzt mich frei. Und Gott setzt mich auch frei, ständig daran denken zu müssen, ich muss diesen Maßstab erreichen. Gerade davon setzt er dich auch frei. Das ist Evangelium. Du sollst allein auf Jesus schauen, ihm hinterhergehen, ihm vertrauen. Und im Gehen wirst du verwandelt in seinem Bild. Und nicht indem du dir vornimmst, ein guter Mensch zu werden. Das macht müde. Das macht, ja, macht Stress. Das führt zum geistlichen Burnout. Gott belässt dich nicht unter diesem belastenden Urteil. Er möchte keine depressiven Nachfolger, er möchte keine Sklaven, die ständig gebeugt vor ihm stehen und sagen, Yamasa, Yamasa. Nein, nein. Jesus sagt ganz ausdrücklich, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Habt ihr das verinnerlicht? Freunde seid ihr. Er möchte vom Vater aus gesehen, dass wir Söhne, geliebte Söhne und Töchter sind, die ihm vertrauen und durch seine Liebe befreit werden und Gutes tun. Und ein drittes. Gott ergreift die Initiative, um diese Welt aus ihrem selbstzerstörerischen Unglauben zu retten und uns von der defizitären Belastung durch die Sünde zu befreien. Er offenbart seine Liebe in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist ultimativ. Mehr geht nicht. Und wisst ihr, das ist entscheidend für unseren christlichen Glauben. Und da können wir auch nicht von abgehen. An der Stelle ist Jesus allein der Weg zum Vater. Der Psalmbeter kommt aufgrund des ernüchternden Urteils, dass im absoluten Sinn keiner, auch nicht einer, das Gute tut, was er tun soll, zu dem Gebetswunsch. Ganz am Ende, Vers 7, käme doch endlich vom Berg Zion die Rettung für ganz Israel. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes zum Guten wendet, dann wird ganz Israel in Jubel ausbrechen, überall im Land wird Freude herrschen. Aus unserer Sicht, vom neuen Bund her, hat Gott diesen Gebetswunsch bereits erhört, indem er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Im Hebräerbrief Kapitel 1 steht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Hebräer 1. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte am Anfang lesen, Stefan Behrend hat das am letzten Sonntag schon zitiert, dann merken wir plötzlich, dass das ansatzweise in dieser Welt schon sichtbar wird. Da heißt es, dass diejenigen, die am Anfang zum Glauben gekommen sind, in der Apostelgeschichte 2, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir haben teilweise das Wirkliche letzte Woche erlebt in Wacken. Wir haben eine von Gott geschenkte Einheit erlebt, die es möglich machte, dass einer, der plötzlich in Not gekommen war, Hilfe von den anderen bekam, die teilten plötzlich so, wie sie konnten, ihr Geld, um demjenigen zu helfen. Und er hat es dankbar angenommen. Klar, das passiert auch in der Gemeinde, unter uns ist vollkommen klar, aber das war so eine Gemeinschaft, die war ja willkürlich zusammengestellt. Und der Geist Gottes hat das geschafft und geschenkt. Und dann kommt jemand zu uns und sagt, wisst ihr, seitdem ihr hier seid, geht das auf dem Festival noch friedlicher zu. Wow. Hört man gern, gell? Ob das so ist, weiß ich nicht, aber es ist zunächst mal seine Wahrnehmung. Da ist einer, der nimmt das wahr. Ein letztes. Der Glaube an Jesus befreit zum Tun guter Werke. Der Glaube an Jesus zeitigt gute Werke so selbstverständlich, wie die Südseite meines Wohnhauses von der Sonne warm wird und die Hitze abgibt, sogar wenn die Dämmerung schon angebrochen wird und ich sitze da auf meinem Stuhl und ich spüre von hinten die Wärme. So ist das, wenn die Liebe Gottes in deinem Leben wirkt, hineinscheint, gute Werke zeitigt, die sind spürbar für andere. Der Glaube an Jesus befreit im Maßstab dieser Welt sogar zu ungewöhnlichen guten Werken. Ich möchte euch ein Erlebnis der letzten Woche noch mitteilen, was mich sehr berührt hat. Einer der geistlichen, jungen geistlichen Leiter stand morgens nach einer Lobpreiszeit auf und sagte: Leute, ich muss euch was bekennen. Gott hat mir heute deutlich gemacht, dass ich urteile. Über euch auch urteile. Dass ich urteile darüber, ich sehe zunächst mal das, was Einzelne nicht machen, was sie nicht tun. Und Gott hat mir gezeigt, dass das nicht gut ist. Dass das Gemeinschaft zerstört. Und ich möchte mich bei euch da entschuldigen, dass das so ist. Und bitte euch für mich zu beten, dass ich das ändern kann in meinem Denken. Wow! Das fand ich mutig. Aber genau das sind die guten Werke, die nachhaltig wirken, weil da jemand echt ist, authentisch ist und andere einlädt, zu seinen eigenen Schwächen zu stehen und zu sagen: Herr, von mir aus kann ich das nicht. Ich erkenne zunächst mal meine Grenzen, aber du bist in der Lage, sie zu verändern. Das hat uns nochmal so gestärkt in dieser Gemeinschaft miteinander, dass wir alle hinterher auch gesagt haben: Was ist das für ein Geschenk von Gott, das wir hier miteinander erleben? Durch das Bekenntnis der Sünde durch diesen jungen Leiter wurde die Einheit deutlich gestärkt. Jesus befreit uns also auch zu dem guten Werk, mich nicht mehr mit anderen vergleichen zu müssen, um besser zu sein oder vor Gott besser dazustehen oder auch besser vor anderen dazustehen. Das ist belastend. Das ist für Gemeinschaft belastend. Aus der Sicht vom neuen Bund her hat Gott diesen Gebetswunsch erhört, indem er seinen Sohn Jesus Christus zu uns gesandt hat. Jesus befreit mich dazu, Gottes Gutsein als absoluten Maßstab im Auge zu behalten, nämlich ihm ähnlicher zu werden. Aber das nicht in einer perfektionistischen Absicht, sondern im durch die Liebe zu Jesus getriebenen Sinne, so wie der Apostel Paulus das im Kapitel 3 des Philipperbriefes ausdrückt. Ein Teil habe ich eben schon zitiert. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte, schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft. Ich weiß nicht, wer von euch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft gesehen hat. Mit ganzer Kraft. Es geht bis in diese Gesichtszüge hinein. Dem Ziel entgegen, um den Siegeskreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das ist das, was Paulus ausfüllt. Das ist das, was Jesus möchte, dass es uns ausfüllt. Gott, lasse diese Sehnsucht, Christus immer ähnlicher zu werden, in dir und in mir stark werden, damit die Freiheit wachse, die von ihm vorbereiteten Werke, was sie auch sein werden in der nächsten Woche, fröhlich machen zu können. Gott segne euch dabei. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Shalom. Amen.